Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Damals ist schon sehr kriminell gewesen.
Ja, jetzt gibt es ja Laschen überall, ne?
Ja, richtig. Das ist quasi der Dosenöffner dann für den kleinen Mann.
Ja, und der ist wohl noch ein Dosenöffner für die jetzige Folge, ne?
Ja, gut, dass wir über Dosenöffner sprechen. Und damit herzlich willkommen, Philipp, und euch zur 21. Folge von Phrasensport.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Juhey. Auch wieder an einem Wochenstart diese Woche. Wir haben letzte Woche auch an einem Montag aufgenommen.
Stimmt, wir sind jetzt genau 7 Tage auseinander.
Wir haben genau. Wir haben die Gunst der Stunde quasi genutzt, alle Spiele am Wochenende betrachtet, durchanalysiert in den letzten 7 Stunden. Und jetzt sitzen wir hier und wollen mit euch darüber sprechen. Aber eigentlich gucken wir uns heute nur ein Spiel an. Und wollen uns aber jetzt wieder zukunftsweisend, weil die Zukunftsfolge zur Bundesliga-Start gut angekommen ist, die zweite Runde DFB-Pokal mal anschauen.
Ja.
Anschauen, welche Kombinationen da so zustande gekommen sind diesmal und gegen wen 96 in der zweiten Runde rausgeflogen wären.
Ja.
Wenn sie nicht schon in der ersten Runde rausgeflogen wären.
So ist das. Nein, also gestern am Sonntag war die Auslosung für die nächste Runde des DFB-Pokals, nachdem, ich glaube, Bayern und Stuttgart ihre Nachhol-DFB-Pokalspiele unter der Woche erfolgreich bestritten haben.
Auch da sind wir uns einig, dass das kriminell ist, weil du einfach mit einer Woche verrückt irgendwie dann die Supercup-Spieler spielen lässt.
Genau.
Die müssen einfach knallhart durchziehen. Ganz ehrlich, das müssen die alle an einem Tag spielen. Sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn, was das da, also.
Ja, es ist so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Zumal, ja, ich glaube, das Braunschweig-Spiel war knapp, ne, mit Stuttgart.
Ja.
So, jetzt stell dir mal vor, Stuttgart hätte eine Woche eher spielen müssen, wären nicht eingespielt gewesen. Das wäre das erste Pflichtspiel für Stuttgart gewesen.
Und dann musst du gleich mal in die Elfer.
So, und
spielen die 120 Minuten eigentlich im DFB-Pokal?
Ja, ja.
Also anders als im EFL-Cup, wo
sich nee, weil es ist ja dann ein richtiges Pflichtspiel, ne? Und dann ist,
aber der EFL-Cup ist auch ein richtiges
Pflichtspiel. Ja, aber das ist ja, gehört ja noch zur Vorbereitung.
Ja, naja, so. Für manche Mannschaften nicht. Ja. Also für die Grimsby FC vielleicht, das war eine Vorbereitung für die
Kollegen. Grimsby war, das war League Cup, die Menu Rost.
Aber EFL, sag ich doch.
Ja, aber das ist ein richtiger Pokal.
Ja,
ich dachte, du meinst jetzt
die spielen nicht 120 Minuten.
Nee.
Die gehen direkt ins Penalty-Shootout.
Genau. Ja, genau.
Und für Grimsby war es tatsächlich ein Vorbereitungsspiel offensichtlich.
Ja gut, weil ein Viertligist Man United raushaut, dann ist das schon was für die Geschichtsbücher. Ne? Genau, und auf darauf wollen wir mit euch auch mal gucken, ob es da vielleicht auch große Überraschungen gibt jetzt in der nächsten Runde. Kai, und ich habe mal geguckt, was wir da für Duelle haben. Und wir haben 5-mal Bundesligisten gegeneinander.
Ja.
Also das sollte dann eigentlich ganz schön spannend werden, weil, ich sag mal, Leistungsstärke ist dann ungefähr gleich gut. Dann haben wir 3-mal zweite Bundesliga-Duelle.
Okay.
Und wir haben 8-mal, wo es unterschiedliche Ligen gibt.
Ja gut, okay.
Ne? Also das ist natürlich auf dem Papier jedes Mal eine klare Sache.
Ja.
Aber da wir uns ja im DFB-Pokal bewegen, gibt es da natürlich, wie der Amerikaner sagen würde, Upset-Potenzial. Mein Lieblingsspiel wird sein, sage ich dir jetzt schon, das wird Illertissen gegen Magdeburg.
Ja,
weil,
das erste hier in der Liste, ja.
Genau, Illertissen ist Regionalliga Bayern,
ja.
Also vierte Liga.
Gegen Nürnberg gewonnen.
Und haben die Nürnberger rausgeschmissen. Und die spielen gegen Magdeburg, zweite Liga.
Die ne?
Also
Saarbrücken
das sind schon,
gewonnen
sind,
haben,
schon,
ja,
sind schon zwei Ligen Unterschied.
Ja.
Und das wird mit Sicherheit kein schönes Spiel. Aber da muss sich der FC Magdeburg ordentlich warm anziehen, denn die müssen eben nach Bayern. Und da Illertissen zu Hause spielt, ich glaube, da ist was drin für die Freunde aus Bayern.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, diese zweite Auslosung ist dann mittlerweile aber random. Die haben kein Heimrecht, oder? Die kleinere Mannschaft.
Ich glaube, das ist jetzt random.
Ja. Am Anfang ist es immer die Amateurmannschaft oder die,
niedrige Liga
von
beiden,
die dann Heimrecht haben. In dem Fall ist es, glaube ich, einfach gewürfelt. Ne? Weil Karlsruhe spielt tiefer als Gladbach und Gladbach.
Ja, ja genau. Hier siehst du ja bei Union gegen Bielefeld ist ja auch Union erste Liga mit Heimrecht gegen Bielefeld Zweitligist. Also, ja, das wird random jetzt sein.
Ja, jetzt wird sich random aufweichen. Ich bin tatsächlich auf die Illertissen da auch gespannt. Finde es auch spannend, mal zu schauen, wo 96 gespielt hätte. Wie eben. Cottbus spielt gegen Leipzig, heißt, wir wären in der zweiten Runde rausgeflogen. Hätte wenigstens ein bisschen Geld gegeben, to be honest. Insofern ist das ja schon mal nicht so schwer, ist nicht so schlecht gewesen. Jetzt Glückwunsch an Cottbus, fliegt ihr halt gegen Leipzig raus und die Fahrt ist auch nicht so weit.
Genau, bin ich auch mal gespannt. Sachsen gegen, reines Sachsen-Duell.
Ja.
Von daher.
Wenn meine Geografiekenntnisse mich
nicht täuschen. Ja, genau, wie gesagt, wir machen ja kein Geografie-Podcast, wie wir in der letzten Runde schon besprochen haben.
Bielefeld.
Aber auch finde ich auch spannend, weil auch Cottbus ja absoluter Kultclub, ne? Ja. Und Leipzig ja auch mit einer mittlerweile guten Fanbase. Auch ein paar Ultras dabei. Also ich glaube, das wird von der Stimmung her richtig gut, denn die spielen nämlich in Cottbus. Ja, also da auch, ich will nicht sagen, also ich will jetzt nicht bei jedem Spiel sagen, das ist jetzt irgendwie Upset-Potenzial, weil so, ne? Aber es ist schon so, wenn du als schlechtere Mannschaft zu Hause spielst, mit den eigenen Fans und so und kommst da als Erstligist. Leipzig dann in die dritte Liga zu Cottbus, so und dann, ne, der Umkleideraum ist dann halt ein bisschen kleiner, ein bisschen spartanischer, die Infrastruktur ist halt eben dritte Liga und nicht erste Liga, ne, und die Cottbusser sind halt einfach dran gewöhnt, weil es deren Heimspiel ist. Glaube ich schon, dass da ein bisschen was geht, aber natürlich Leipzig als Erstligist natürlich meilenweit überlegen den Cottbusern.
Interessant wird das Ganze auch, du hast es gerade schon gesagt, Union Berlin spielt zu Hause gegen Bielefeld.
Ja, das habe ich mir auch angeguckt, weil Bielefeld hat natürlich den Pokalfluch, ne?
Genau, die Pokalbezwinger. Das könnte auch noch interessant werden. Bielefeld hat sich gegen Werder Bremen schon durchgesetzt, was aber, wie gesagt, bei der Vorbereitung der Bremer jetzt auch kein Wunder war. Das bestätigt sich jetzt ja gerade so ein bisschen in der Liga, dass das ein ganz schön hartes Jahr wird. Bielefeld danach aber auch kein Spiel gewonnen nach dem ersten Pokalspiel. Das nächste gegen die Dresdner verloren und dann unentschieden gegen Braunschweig in der Liga. Also wie das formtechnisch aussieht, ist vielleicht jetzt noch nicht so entscheidend, weil das die zweite Pokalrunde auch noch ein bisschen hin ist. Und für mich jetzt so interessant zu sehen, auch das Kellerduell der Bundesliga dabei. Mhm. Heidenheim gegen den HSV.
Ja.
Dass der HSV genauso wie die Paulianer noch in der zweiten Runde des DFB-Pokals sind, ist schön. Helfen wird es, glaube ich, beiden nicht. Ich glaube, Heidenheim und Hoffenheim putzen die weg. Was hast du noch an spannenden Spielen? Ist auf jeden Fall das Bundesliga-Derby mit drauf. Frankfurt gegen Dortmund.
Ja, das habe ich bei mir unter Kracher stehen.
Jo.
Weil das ist, glaube ich, so vom Papier her und von den Namen her, glaube ich, das größte Duell.
Mhm.
Das wird richtig zur Sache gehen, vor allem Frankfurt zu Hause. Ne,
da ist auch immer Bambule, ja.
Da sind, erstmal ist die Stimmung natürlich überragend und zweitens ist Frankfurt zu Hause natürlich auch eine Macht. Von daher, das ist auf jeden Fall, also das könnte auch locker ein Halbfinale im DFB-Pokal sein oder vielleicht auch das Finale.
Voll.
Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall einschalten. Und Kai, was ich noch drauf habe, jetzt bin ich wieder bei Upset, ist Paderborn gegen Leverkusen.
Jo, das habe ich auch gerade gesehen.
Mhm. Ne? Weil Paderborn, ja gut, mittelmäßiger Zweitliga-Verein.
Diese Saison definitiv,
ne? Ja. Ist aber eingespielt, ne? Und also die haben eigentlich, bei denen läuft es eigentlich, ne? Und bei Leverkusen läuft es halt so gar nicht.
Ja.
Ne? Und gut, jetzt müssen wir mal gucken, wann die Spiele sind. Die sind natürlich jetzt nicht schon nächste Woche, sondern erst viel später. Vielleicht spielt Leverkusen sich bis dahin ein, aber so, ich sag mal, Leverkusen im Moment ein bisschen in einer Krise oder mit einem absoluten Fehlstart.
Ja.
Und Paderborn, ja, halt wie eben Paderborn, ne, grundsolide. Da geht vielleicht was, weil ja auch in Paderborn.
Genau, weil auch in Paderborn.
Ne, ansonsten, finde ich, sind die Spiele eigentlich alle ausgeglichen. Ne, also dann, wie gesagt, viele Duelle, zweite Liga gegen zweite Liga oder Bundesliga gegen Bundesliga, ja. Wo es dann am Ende einfach auf Tagesform ankommt.
Ne? Ja, bei dem einzigen Spiel, ich glaube, darüber muss man reden, wenn man über den DFB-Pokal spricht, außer sie sind schon raus, was in den letzten Jahren auf jeden Fall immer vorzeitig passiert ist, den FC Bayern, die jetzt gegen die Kölner ran müssen, die total formstark sind.
Ja.
So. Was das heißt, wissen wir nicht. Das DFB-Pokalspiel, wie gesagt, ist noch ein paar Termine hin. Aber da scheint der Kwasniok einiges richtig zu machen und die Bayern eben dann in Köln, in der Domstadt, gegen die Kölner. Das könnte interessant werden. Alle weiteren Titel, wie Pauli gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Kiel, Mainz gegen Stuttgart vielleicht auch noch interessant. Aber wie du richtig sagst, entweder erste gegen zweite Liga oder ja, nicht so bahnbrechende Begegnung. Aber interessant, auch aus der ersten Pokalrunde raus, also mitzunehmen. Mhm. Dass, wir hatten ja schon gesagt, so richtig große Patzer gab es nicht.
Die ja, können, ein, zwei am Rande, aber jetzt ja. keine von denen man jetzt...
Leverkusen ist noch dabei, Dortmund genau. ist noch dabei, Bayern ist noch dabei, Leipzig genau. ist noch dabei. Also ja. so die ehemaligen Pokalgewinner sind da noch bei.
Genau. Ich glaube, Werder ist, glaube ich, rausgeflogen gegen den Unterklassigen, 96 gegen den Unterklassigen und Nürnberg, ne?
Oder? Ja, Nürnberg gegen Illertissen,
genau. So, und ansonsten, gut, müssen wir nochmal unserem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Aber ich glaube, sonst gab es keine großen Überraschungen in der letzten Runde.
Ja,
ne?
ja und auch gerade für diese großen Vereine, gut, jetzt wird man sich selber rauskicken, ne? Frankfurt gegen Dortmund, da wird einer dann logischerweise gehen müssen.
Genau.
Aber die Potenziale richtig, ja, richtig, richtig übel, große Gegner rauszukicken, gibt es halt nur für Cottbus in dem Moment, gegen ja. Leipzig ja. Definitiv. Und ich würde sogar sagen, die Kölner können die Bayern rauswerfen.
Ja, doch, das wäre dann schon, ich glaube, das wäre schon eine mittelmäßige Überraschung.
Ja,
weil doch. Ich meine, Bayern natürlich immer als Platzhirsch und Favorit in jedem Wettbewerb in Deutschland. Und wenn dann ein frischer Aufsteiger aus Köln die Bayern aus dem Pokal schmeißt, ist das ein Upset. Ich sage dir aber auch jetzt schon, wenn es so kommen sollte, für uns keine Überraschung. Weil wir haben ja im Preview festgestellt, dass die Kölner
enorm stark sind,
sich auch genau richtig verstärkt haben. Mit absoluten Leistungsträgern aus der zweiten Liga.
Ja.
Und Kai, ich glaube, du hattest diese, glaube ich, als deine Überraschungsmannschaft in der ersten Bundesliga. Von daher, für uns wäre das keine Überraschung, ist natürlich trotzdem aber immer irgendwie was, worüber wir sprechen müssen.
Ja, die Kölner seit 7 Spielen ungeschlagen, auch in der Vorbereitung. Eigentlich noch länger ungeschlagen, halt nur unentschieden gespielt. Also die letzten 10 Spiele, 9 Siege, eine unentschieden. Viele Vorbereitungsspiele dabei gewesen, logischerweise. Mhm. Insofern, da können wir gespannt sein, was da um die Ecke kommt. Auslosung selber, damit glaube ich einen Haken dran.
Ja.
Und schauen wir mal, wie die zweite Runde läuft und wer sich da blamiert und ob, wie hoch Bielefeld gegen Union Berlin gewinnt.
Ja, das habe ich schon eingebucht bei mir.
Dieses Jahr ist der Titel dran.
Ja, genau.
Philipp, ich war am Wochenende in Hamburg.
Ah, schön.
Ja, es war tatsächlich schön. Also ja? war sehr cool. Ich war noch nie so in Hamburg abends auf der Schanze und auf der Reeperbahn und also habe mir das alles da mal angeguckt.
Ja.
Und ich muss auch sagen, die Stimmung war gut. Die Leute waren alle gelassen, locker, entspannt. War auch viel, auf dem Weg nach Hamburg war auch tatsächlich viele Trikots, die durch die Gegend gewandert sind.
Ja, aber ich wollte sagen, aber dann warst du ja im siegreichen Teil Hamburgs unterwegs,
Ich war natürlich im siegreichen Teil Hamburgs unterwegs. Und eine Sache, wenn wir jetzt über regionalen Fußball reden, das wir natürlich nicht vergessen haben, wo wir auch in den nächsten Folgen noch drauf schauen werden. Der VfL Osnabrück hat beispielsweise gegen den TSV Havelse gespielt.
Ja, da gibt es einiges zu berichten von dem Spiel, beziehungsweise von der Nacht vor dem Spiel.
Ja, okay.
Der Fanmarsch ist direkt bei mir vor der Tür vorbeigelaufen.
Perfekt.
Und ich dachte so, okay, ist hier schon wieder so eine Reichsbürger-Demo.
Fast.
Gucke ich aus dem Fenster, denke so, alles in lila? Ich denke so, 96 spielt doch in Kiel. So, bis ich dann gemerkt habe, das sind die Osnabrücker-Fans auf dem Weg nach Havelse.
Und die Osnabrücker-Fans haben sich verhalten wie die Axt im Walde, haben das Stadion da, das Langreher-Stadion zerlegt. Also, da geht es halt hoch her in der dritten Liga. Die Osnabrücker ohne Chance in der zweiten Liga, dafür mit Vandale in der dritten.
Ja.
Und die Havelser, die Grabsener, ohne Chance fußballerischen Sinne.
Hilf mir mal, wie ist denn das ausgegangen?
Ja, die haben 2-0 verloren
gegen
die Kollegen da aus. Und sind 19. in der Tabelle.
Oh ja.
Aktuell nach 4 gespielten Spielen. Also 2 Unentschieden gespielt und 2-mal verloren. Kommst du, am Ende des Tages nicht das Thema für heute, wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass ich die Kollegen auch gesehen habe, aber ich war tatsächlich im siegreichen Teil von Hamburg und Hamburg wird jetzt für ein halbes Jahr von den Kollegen aus St. Pauli regiert.
Ja, wie letztes Jahr auch, ne? Gut, dass der HSV da eben nichts mitreden konnte, weil eben noch in der zweiten Liga jetzt
gut, gut, dass sie letztes Jahr gar nicht gegeneinander gespielt haben, weil wenn man sich den HSV, wobei formstarker letztes Jahr, okay, aber die Abreibung im letzten Jahr und in den letzten Jahren hat sich der HSV in den letzten 7 Jahren, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange Pauli nicht in der ersten Liga gespielt hat.
Das ist jetzt die zweite Saison von Pauli.
Ja, so, dann haben die auch mal in der zweiten Liga schon gegeneinander gekickt. Aber zumindest die letzten 2 Jahre erspart haben, haben sich die Rothosen das. Weil die haben die Abreibung bekommen am Freitag, oder? Freitagabend im Volksparkstadion.
Ja, also man kann natürlich jetzt sagen, okay, 2-0 verloren ist jetzt nicht unbedingt eine Abreibung. Aber wenn man sich eben den Spielverlauf anguckt und ich sag's gleich, wie es ist, Kai, also der HSV war chancenlos.
Ja.
Also die haben natürlich, ich sag mal, nur 2-0 verloren, hatten aber nie einen Fuß in der Tür. Also sind immer St. Pauli hinterhergelaufen und hatten nie irgendwie den Anschein, dass sie da irgendwie ein Wörtchen mitzureden haben um die 3 Punkte. Und das, muss ich sagen, fand ich schon erstaunlich.
Der HSV hat ja auch am Ende des Tages sehr viel dafür selbst getan, dass er das Ding verliert.
Mhm.
Also du hast gemerkt, dass Pauli gedankenschneller war, dass die Spieler ein Stück weit einfach schneller waren vom Kopf her. Weniger die Beine waren nicht so entscheidend, aber der Kopf war wichtig.
Ja.
Stehen damit nach 2 Spieltagen auf dem Tabellenplatz 5. Also ist alles drin international für
St. Pauli.
Ja. Und der HSV muss zusammen mit einem anderen Nordclub um den Abstieg bangen an Spieltag 2. Aber ja, also der HSV hat vieles dafür selber getan, dass es so aussah, wie es dann zum Schluss aussah. Wenn ich mich an den Linksverteidiger beispielsweise weiß ich gar nicht, die 25.
Ach so, ja, Turunariga, ja, genau.
Turunariga, denke, ja. Der noch nicht ganz verstanden hat, dass das erste Fußball-Bundesliga ist und nicht dritte Liga. Weil selbst in der zweiten Liga wirst du da überlaufen. Und da muss man auch sagen, Zwigala und Hontondi, die haben beide so ein bisschen kryptische Namen. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, die komplett falsch auszusprechen. Aber die beiden Paulianer machen das richtig gut, spielen das gut aus. Ein Tor wird noch gestohlen zwischendrin.
Ja, also da muss ich sagen, also ich bin ja auch so ein Schiedsrichter-Fetischist.
Ja.
Katastrophale Entscheidung.
Mhm.
Ne, also genau falsch rum die Entscheidung. Und ich meine, wir haben ja mittlerweile den Video Assistant Referee.
Ja.
Und die Schiedsrichter sind ja angehalten, so lange laufen zu lassen, bis die Szene von sich aus vorbei ist. Also entweder mit einem Torschuss oder einem Tor oder was auch immer, damit der VAR dann eingreifen kann, um quasi den Fehler, der da passiert ist, zu korrigieren. Na, aber der Schiedsrichter pfeift da eben einen Foul zurück, was schlichtweg einfach ein Foul von dem anderen Spieler war. Na, also das ist ein Laufduell ab Mittellinie Richtung HSV-Tor.
Ja.
Der HSV-Innenverteidiger, also Turunariga, macht da über 20, 25 Meter den Textiltest beim St. Pauli-Spieler. Der schafft es, sich loszureißen und dabei geht der HSV-Verteidiger zu Boden und der Schiri pfeift faul St. Pauli. Also völliger Griff ins Klo für den Ref. Gut, ne, danach, also Schiri pfeift ab, St. Pauli spielt einfach weiter, legt das Ding quer, schießt das Tor. Gut, jetzt weiß man natürlich nicht, wären die HSVer dran geblieben, wenn der Pfiff nicht passiert wäre, hätten sie das Tor verhindert. Ne? Also es ist halt jetzt Kaffeesatzleserei. Kann der VAR halt nichts machen, weil war halt abgepfiffen und wenn abgepfiffen wird, hören halt alle auf zu spielen. Also weißt du nicht, was passiert wäre. Aber nichtsdestotrotz war es ein 2 gegen 1. Also die Wahrscheinlichkeit, hätte der Schiedsrichter das Ding laufen lassen, dass es ein Tor passiert, Tor gegeben hätte, ist relativ groß.
Und ist da tatsächlich ein Foul, wird sowieso dann zurückgenommen. Heißt, ich verstehe nicht, warum der Schiedsrichter sich diesen ja, diesen Fauxpas erlaubt,
ja,
vorher zu pfeifen, anstatt es laufen zu lassen und es im Nachgang zu revidieren. Ist nicht schön.
Nee.
Das ist keine Entscheidung, die du im Nachgang gerne revidierst, wenn da tatsächlich ein Tor fällt und du musst das dann zurückpfeifen. Ich glaube, da ist aber sehr viel mehr Verständnis für, da ein Tor zurückzunehmen, was gefallen ist, als ein Tor, also ein Tor, was ein Tor sein wird, nicht geben zu können, genau, weil du vorher gepfiffen hast, weil dein Fehler vorher passiert ist, den du nicht revidieren kannst. Und ja, das ist natürlich, also das ist hochblamabel und das ist vor allen Dingen auch komplett amateurhaft. Der, und jetzt könnte man sagen, eigentlich müsste der HSV gestärkt aus den letzten Wochen rausgehen mit neuen Transfers. Luka Vuskovic ist geholt worden nach seinem Bruder, glaube ich.
Wie wir letzte Woche besprochen haben, genau.
Genau, den hat man dort geliehen von Tottenham, ist dahin gekommen. Jetzt wird auch weiter gebuddelt und weiter nach Transfers gesucht, die dann den Kader noch verbessern sollen.
Ja.
Auf das Level bringen, wo man eine erste Liga irgendwo präsentieren kann. Auch von deinem Club.
Zwei Spieler sogar von meinem Club sind da im Gespräch.
Stimmt, genau, als Doppelpacker.
Ja.
Ein Belgier, der da wechseln soll.
Genau, also der Belgier Albert Sambi-Lokonga, der sich bei uns einfach nicht durchsetzen konnte. Ist ein geiler Fußballer, finde ich. Gut, hat jetzt das Potenzial zur Weltklasse nicht, ne? Deswegen konnte er sich bei uns jetzt nicht durchsetzen. Den haben wir mehrfach ausgeliehen.
Und der HSV kriegt den so?
Hat da immer performt. Naja, den wollen wir halt loswerden, ne?
Ja, aber.
So, also für 10 Millionen kriegen die den.
Uff, das ist so viel Geld, auch für so einen kleinen Verein.
Ja.
Ich verstehe das immer nicht. Also der Sprung, erste, zweite Liga, muss ja horrend sein.
Ja.
Also ultra sein, weil 96 krabbelt irgendwo immer bei knappen Millionen Kosten rum. Vielleicht auch mal für 2,5, das ist schon viel Geld. Und dann ist in der ersten Liga mal eben 10 bis 12 Mille. Ich meine, Köln hat auch für 12 Mille jemanden verpflichtet. Scheint das ja so zu sein, die okay sind. Ne?
Ja. Genau, und dann Fabio Vieira ist ja noch im Gespräch. Den werden sie aber nicht kriegen, weil dafür haben sie das Geld nicht. Also da wollen wir locker 20 bis 25 Millionen für haben.
Ja, ja.
Also wir haben den für 35 geholt von Porto, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Also das heißt also, 20 musst du da mindestens bezahlen. Oder eben von mir aus eine Leihe und Gehaltsübernahme. Aber ich sage einfach mal, das wird sich der HSV nicht leisten können. Fabio Vieira war ja im Gespräch bei Stuttgart.
Ja.
Vielleicht geht da noch was. Nein, aber der HSV ist halt, ich will nicht sagen, jetzt schon Panikknopf. Aber
Philipp, jetzt aber, mal eine Prediction Time.
Ja.
Ab dem wievielten Spieltag drückt der HSV den Panikknopf und lässt Paul ziehen?
Das Problem ist einfach, heute am Montag ist der Transfermarkt ja noch auf.
Ja.
So, das heißt, du musst jetzt noch wen verpflichten, um erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen, um zu sagen so, okay, wir haben jetzt noch 1-2 Leute geholt.
Wir haben was getan, den geben wir noch mal 2 Spieltage.
Gebt uns noch mal 2-3 Spieltage, bis die einschlagen. So, und spätestens dann, Kai, wenn die nicht einschlagen, dann
hast Spieltag 4.
Ja, 4, 5, dann ich glaube, dann müssen wir uns noch mal um die Schlagzeilen in Hamburg kümmern.
Ich schätze auch. Also Spieltag 4 oder 5 könnte schwierig werden. Der HSV mit den wenigsten Torschüssen bisher nach 2 Spieltagen bei genau 12 und keiner Großchance. Heißt offensiv ein Riesenproblem. Auch das haben wir predicted mit dem Weggang von Davy Selke, der vermeintlich dann auch gegen die Hamburger aus Pauli tatsächlich Druck machen hätte können im Strafraum vorne, der genau diese Rolle auch gespielt hätte, gebeißt und wie heißt das?
Kratzt und beißen.
Gekratzt und gebissen hätte.
Ja.
Das war das, was ich sagen wollte. Ist nicht mehr da. Insofern fehlt dem HSV jetzt die Firepower, die viel besungene hier in diesem Podcast.
Ja. Mit der sie ja aufgestiegen sind, ne? Also wo wir ja gesagt haben, okay, den Aufstieg brauchst du Firepower. Und ich glaube, wir liegen nicht falsch, wenn wir sagen, für den Klassenerhalt musst du auch ein paar Tore machen.
Ja, richtig.
Ne? Und das macht mir, ehrlich gesagt, richtig Sorgen bei den Hamburgern. Weil sie haben ja jetzt im ersten Spiel gegen Gladbach gespielt.
Gut, die Gladbacher sind aber auch meine Enttäuschung der Saison.
Ja, ja, nur was ich sagen will, ist halt, Gladbach und Pauli, die haben wir beide relativ weit unten einsortiert.
Stimmt.
Ne?
Stimmt.
So, und wenn du halt gegen Mannschaften, die schon von sich aus nicht gut sind,
Da schon struggles.
Also dann stell dir mal vor, dann müssen sie nach Frankfurt oder Bayern, Dortmund, Mainz, Freiburg.
Ja, ne? Du kannst so alle Punkte ab Platz 14 eigentlich komplett streichen.
Also die werden mit Sicherheit, werden die mal irgendwie ein Überraschungsspiel, weiß ich, lass den Unentschieden in Frankfurt holen oder so.
Klasse.
Aber das rettet denen nicht die Klasse, ne? Also die müssen gegen ihre direkten Konkurrenten gewinnen, allein damit sie vor denen bleiben. Und wenn eben schon, ne, kein Tor geschossen. Gegen Pauli kein Tor. Gut, haben sie ein Tor gemacht, war abseits, ne? Also kannst du sagen, okay, Tor treffen sie, aber
ja.
Ist halt nichts Zählbares. So, keine und jetzt Frage. Ohne Tor und wenigsten Torschüsse, wie du sagst, gegen Gladbach und Pauli. Ne? Mhm. Also die Gegner werden ja nicht mehr viel einfacher. Ne? Also da hast du noch ein Heidenheim, wo vielleicht was geht.
Das ist in zwei Spielen, ne, der Fall, da wird es spannend.
So, und dann
Spiel sind die Bayern oder sind die Hamburger in München.
Naja.
Das wird eine Katastrophe.
Ne? So, ich lunz gerade bei dir rüber, ne, dann zu Union Berlin, ne, da geht vielleicht auch noch was, Union Berlin ist jetzt auch nicht oben dabei, ja. So, ne, dann Mainz, dann sehe ich Leipzig, dann sehe ich Wolfsburg, ne, gut, Wolfsburg ist auch immer eine Wundertüte, so, dann Heidenheim, dann Köln, und wir haben ja gesagt, auch in der Vorbereitung, die dürfen halt keine schlechte Serie haben.
Ja, und das, ne, ist das Problem, ne, also du wirst unweigerlich mit der Leistung eine schlechte Serie einfahren, egal wie,
ja, gut oder schlecht die Teams sind. Ja, und vor allem die gegen Bayern, das heißt, sie werden die ersten drei Spiele ohne Tor und ohne Punkt bleiben, weil in München verlieren die Haushoch.
Und wenn du, und das wird spannend, und ich glaube, Polzin ist dran, wenn das Spiel gegen Heidenheim verloren geht, weil Heidenheim der direkte Konkurrenz im Abstiegskampf ist, und wenn das nicht läuft, wenn das Ding verloren geht, muss der Trainer seinen Hut ziehen. Ob berechtigt oder nicht, keine Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der HSV sich damit nicht leicht tun wird, weil Aufstiegstrainer und all dies das. Aber am Ende trifft genau das ein, was wir gesagt haben, diese Serie der Niederlagen, der Panikklopf, der dann dadurch so getriggert wird, wo schon mal das kleine Schutzglas über dem Kopf hochgeklappt wird, bevor er gedrückt wird. Das ist auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen durch die Transfers, die laufen oder nicht, ein Thema. Aber meine Prognose für den HSV ist eher dunkel. Während, und das ist das andere, ich sagen muss, die Spielweise von Pauli hat mir gut gefallen. Das war sehr agil, war schnell nach vorne auch. Natürlich auch angetrieben durch den Derby-Charakter, keine Frage.
Aber jetzt, Kai, jetzt muss ich dich fragen, warum ist der HSV nicht angetrieben durch den
Derby-Charakter? Genau, richtig, das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen nach zwei Jahren, wo man weg war und und Hamburg wieder hätte blau-weiß färben können, bleibt Hamburg eben. Weiß ich nicht.
Und was ich meine,
für eine Vereinsfarbe bei Pauli? Braun?
Braun-weiß.
Braun-weiß, ja.
Na, und weil du sagst Kopfsache, ne, das ist ja, wenn du dir die Ecke anguckst, die zum Tor führt, ne, kurz ausgeführte Ecke.
Starke, aber auch Ecke,
gute, also die
Ecke.
Ja. Also, ne, das war einstudiert, ne, also das hast du gesehen. So, dann frage ich mich so, kurze Ecke, das weißt du schon, das lernst du in der B-Jugend oder A-Jugend, ne, wenn der Gegner eine kurze Ecke ausführt, dann musst du halt damit hin, damit die halt nicht direkt flanken können, damit die eben sich da festdribbeln. Ne, so, und das ist halt einfach Kopfsache beim HSV. Ne? Oder wenn ich mir das zweite Tor angucke, dass da von hinter der Mittellinie, erstmal geht der Zweikampf dilettantisch verloren.
Ja.
So, und dann ist das ein 60-Meter-Pass. Über die Mittellinie, durchs Mittelfeld, durch die Abwehrreihe beim HSV. Ein flacher Pass, ne?
Direkt auf den
also,
Mann,
das ist ja, also ein 60 Meter Flachpass darf es in der Bundesliga nicht geben. So, und dann ist der St. Pauli-Spiel einfach durch.
Ja.
Ne, gut, muss man sagen, ne, Hut ab, ne, dann tanzt da den Keeper gut aus.
Aus dem spitzen Winkel macht er das Ding auch noch rein und haut das Ding nicht daneben oder, ne,
also das,
oder
was? Also das hat er wirklich gefickt eingeschädelt.
Ja,
Muss man einfach so sagen. Also, ne, geile Butze von St. Pauli. Aber Karl, ich muss dir ganz sagen, wenn die Schleuse, ne, wenn die Schleusen der Elbe so weit auf sind beim HSV, dass dann 60-Meter-Pass einmal durch die zwei Mannschaftsteile durchgeht,
durchrotiert,
dann ist das natürlich Kopfsache. Ne? Also ich meine, Komplett. Das ist auch in der zweiten Bundesliga, muss ich mich staffeln, damit eben kein 60-Meter-Flachpass durch die zweite Bundesliga möglich ist.
Das ist in der zweiten Bundesliga eher nochmal verzeihlich, weil du im Zweifel auch beim Gegner weniger Defensivqualität hast.
So, genau.
Und halt auch einfach, das müsste man jetzt nochmal verifizieren, aber ich schätze auch mehr Tore fallen.
Ja, ne, aber das ist einfach, genau, und das ist einfach Kopfsache, da war der HSV nicht wach. Oder Kai, wir sind schon bei Kaninchen vor der Schlange.
Oh ja.
Ne, dass da diese Versagensangst dann schon zur Lähmung führt, was natürlich dramatisches Alarmsignal wäre schon in der im zweiten Spieltag.
Ja, definitiv. Definitiv. Das könnte schon richtig brutal werden für den HSV. Ich kann mir gut vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich auch Zweiteres ist. Ganz, ganz übel. Also wir bleiben gespannt, was da in Hamburg passiert. Auch da, wie gesagt, Derby, wie in Havelse quasi. Auch Niedersachsen-Derby war Hamburg-Derby am Wochenende. Der HSV chancenlos. Wir schauen drauf, was beim HSV bei den Rothosen noch so geht. Auch finanziell noch so geht, was mich immer wundert, dass da noch so viel Kohlen übrig sind. Und ich definitiv werde auch bei Pauli zuschauen, wie es da läuft, wenn es jetzt weiter mit dem Trend so hält. Die sind jetzt gut drauf. Mhm. Die machen gute Spiele. Die spielen auch gegen Dortmund unentschieden gespielt. Also
Habe ich auch nicht mitgerechnet. War auch super. Ne? Jetzt haben wir 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen. War,
starke Bilanz.
War, glaube ich, so nicht eingeplant.
Nee, genau.
Also von daher St. Pauli definitiv über dem Soll im Moment.
Ja, definitiv darüber. Und bleibt abzuwarten, ob sich diese Tendenz durchsetzt. Für Pauli hoffe ich's.
Ja gut, ich habe Pauli auf der Relegation, ne? Also
das wäre eher schlecht für dich.
Ich wünsche denen natürlich nichts Schlechtes, ne, um Gottes Willen. Aber ich finde, Pauli gucken macht irgendwie immer Spaß.
Ja.
Also kommen wir jetzt von Transferspekulationen beim HSV. Mhm.
Zu Facts.
Genau, denn das Transferfenster schließt heute am Montag in ein paar Stunden. Ich glaube, ist es Mitternacht? Ich weiß es nicht.
D-Day heute.
Und heute ist der sogenannte Deadline-Day. Das heißt, macht euch einen Live-Ticker oder macht euch die Notifications an. Heute ist noch einiges los.
Jo.
Wir wollen aber so ein bisschen probieren, das systematisch anzugehen. Und trotzdem haben wir gleich einen Kracher für euch. Gut, mittlerweile heißt er nicht mehr Voltemade, sondern Voltemade. Der gute Nick Voltemade. Der hat sich
umorientiert nämlich.
Genau, der ist jetzt in den Norden Englands gewechselt zum reichsten Fußballverein der Welt.
Ja.
Ihr fragt euch sicherlich, wie geht das? Das ist ganz einfach.
Das ist ziemlich einfach. Das ist
super einfach. Wenn der Staatsfonds von Saudi-Arabien einen Fußballverein kauft, ist dieser automatisch der reichste Fußballverein der Welt. Denn der Staatsfonds von Saudi-Arabien, was eben das gesamte Vermögen Saudi-Arabiens ist, ja, die größte Geldansammlung, die es gibt. Und die haben sich jetzt eben einen Fußballverein gekauft vor, ich glaube, 3-4 Jahren. Eben Newcastle United. Und die haben eben für schlanke 90 Millionen Euro in Worten 90 Nick Voltemade von Stuttgart geholt.
85 plus Boni, ne?
Ja, die 5 Millionen sind dann auch egal.
Ich glaube auch. Ich kann das nicht mehr, Philipp, mir tut das alles weh.
Lass uns drüber reden,
sagen,
Kai.
Das muss man dazu sagen. Nick Voltemade ist ja zum Glück nicht der Einzige, der für eine horrende Summe über den Ladentisch gegangen ist.
Ja.
Wenn man so durch die Statistik hier durchschaut, der, sagen wir mal, Top 25 Verkäufe und Käufe, merkt man eigentlich, dass genau eine Liga eingekauft hat. Und die anderen haben auch ein bisschen.
Und die anderen waren auch dabei?
Die waren auch dabei. Aber die anderen haben vielleicht, und das gehört auch dazu, auch vielleicht klügere Transfers gemacht.
Ja.
Weil nur viel Geld ausgeben heißt noch nicht, einen klugen Transfer gemacht zu haben, wie wir wissen. Wie sich jetzt beispielsweise, wir haben gerade schon drüber gesprochen, beim Grimsby FC.
Ja.
Und jetzt musst du mal sagen, wie der heißt, der Kollege Brian.
Achso, Mbeumo.
Brian Mbeumo. Brian Mbeumo für 75 Millionen zu Man United gewechselt ist, um dann 2 Elfmeter zu verschießen.
Ja, finde ich natürlich tragisch für Mbeumo, weil ich finde, ist ein geiler Kicker. Der hat noch so ein bisschen was von Straßenfußballer in sich. Der müsste bei Brentford hat er gespielt die letzten 3-4 Jahre in der Premier League.
Ist 2019/20 nach Brentford für 6,5 Millionen gegangen und Manchester United hat ihn jetzt gekauft für die schlanke Summe.
Ja.
Aber ich glaube, das ist, weißt du, ich glaube bei Manchester United, die haben einfach so eine Vorlage bei deren Überweisungs-App. Also der Manager.
Die 6 steht einfach schon drin.
Der Manager hat einfach so eine Banking-App und hat da Vorlagen drin.
Ja.
Und Transfers beginnen mindestens bei Man United immer mit einer 7 vorne. Die 75 bleibt hängen. Denn, und jetzt zähle ich mal nur auf, der Top 10 teuersten Transfers, davon sind 3 nach Manchester, zu Manchester United gegangen.
Ja.
Keiner von denen ist unter 74 Millionen gegangen.
Ja, stimmt.
Heißt, Matheus Cunha
als hängende Spitze. Von Wolverhampton Wanderers, ja.
Von Wolverhampton, also direkt in der Premier League, zur Premier League.
Ja.
Hat 74,2 Millionen Euro
gekostet. Und Kai, jetzt muss ich dich kurz weggrätschen. Ja. Wir müssen halt in der Premier League gucken. Brentford ist ein Mittelklasse-Verein. Also die spielen
ja,
sind im Mittelfeld unterwegs. Ne? Also ich will nicht sagen, dass sie jedes Jahr gegen den Abstieg spielen, aber das ist unteres Mittelfeld.
Spielt eher gegen den Aufstieg als um den Aufstieg.
Und Wolverhampton, Wanderers, die werden dieses Jahr gegen den Abstieg spielen und die haben auch letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt. Die waren sehr lange letztes Jahr unten drin, Wolverhampton. So, und ja, die verkaufen halt Spieler für 70 Millionen plus, ne? Das ist halt eine ganz andere Dimension und das findest du in keiner anderen Liga. Ich meine, stell dir mal vor, Wolfsburg, so als unteres Mittelklasse-Team, verkauft einen Spieler für 75 Millionen, da fassen sich alle an den Kopf.
Ja, ja, ja.
Und das ist halt krass.
Das ist übel. Was interessant ist, ist, wie gesagt, bei Matheus Cunha dann für 74. Nur um das weiter mal zu ergänzen, Brian Mbeumo von Brentford, auch einem Team, was jetzt nicht Top-Tier ist in der Premier League, 75 Millionen. Und zu guter Letzt will auch der Benjamin Šeško irgendwo hingegangen sein. Und der geht natürlich auch für 76 Millionen nach Man United. Golfen hat es ihnen jetzt nicht so allzu viel, die geholt zu haben, to be honest, obviously. Aber viel Geld haben sie dafür ausgegeben. Und wie gesagt, 75 Millionen, die 75 steht bei Man United einfach.
Ja, ist ja auch im Schnitt 75, ne? Die 76 gleichen ja die 74 für Cunha aus, dann hast du alle bei 75. Also da sitzt wahrscheinlich ich will nicht sagen Autist, aber es muss irgendwas mit 75 sein. Ne?
Und 75
und,
muss stehen.
Da muss irgendwas in der Buchhaltung bei Manchester United los sein. Nein, es ist natürlich Wahnsinn, dass ManU sich da gleich direkt die Front 3 sozusagen komplett neu kauft. Hat jetzt nicht viel genützt, haben das erste Spiel verloren gegen meine Gunners zu Hause. Haben jetzt das zweite Spiel 3-2 gewonnen gegen Burnley. Ne, wo sie Burnley per Elfmeter niedergerungen haben und haben sich gefreut, als hätten sie den Pokal gewonnen. Ne, also das war schon kurios und zwischendurch verlieren sie eben gegen Grimsby Town im Elfmeterschießen im Ligapokal. Kläglich, gut, da werden sie rotiert haben, aber trotzdem, ein Viertligist musst du als Manchester United immer abschlachten. Von daher, also da ist einiges los und wenn man halt auch sieht, dass die einzigen Transfers waren oder die einzigen namhaften Transfers von Manchester United, also im Mittelfeld ist nichts passiert.
Du kannst jetzt die nächsten, also wie gesagt, das sind die Top 10 und da sind Manchester United dreimal vertreten mit Cunha, Mbeumo und Šeško. Dann kannst du bis 125 weiter scrollen in den teuersten Transfers, da wird Manchester United nicht vorkommen.
Ja.
Heißt, also das waren die drei großen Transfers und dann kommen vielleicht noch hier mal kleinere Talente oder was, aber auch das glaube ich kaum bei Man United. Komplett irre Nummer. Aber vielleicht mal weg von Manchester United.
Ja.
Zu der Gesamtbetrachtung, wie gesagt, 8 von 10 aus der Premier League. Mhm. Genau 2, die nicht in der Premier League sind. Der eine kommt aus der Premier League, hat den Marktwert dafür, hat aber nicht die Ablöse bekommen. Das ist Trent Alexander-Arnold von Liverpool weggewechselt. 75 Millionen Euro Marktwert für 10 Millionen zu Real Madrid.
Ja, eigentlich ja ablösefrei.
Eben.
Weil Vertrag war zu Ende bei Liverpool. Genau.
Ausgelaufen, aber Handgeld 10 Millionen oder sowas.
Nee, wegen der Club-WC.
Ach Gott, die haben den vorher noch geholt.
Genau, also der wäre ja jetzt zum 1.7. Ne, zur neuen Saison ablösefrei gekommen.
Ja.
Aber da ja die Club-WM früher stattgefunden hat, ne, bevor das Transferfenster aufgeht, wollten sie ja unbedingt, dass er bei der Club-WM noch spielt. Deswegen haben sie 10 Millionen gezahlt, damit er 3 Wochen früher kommt. Und das einfach nochmal so 10 Millionen.
Dann hat Real für Priority Boarding einfach 10 Millionen ausgegeben.
Genau.
Klasse. Super, wer kann, der kann.
Ja.
Gut, okay. Will ich gar keine Worte zu verlieren. Victor Osimhen. Victor Osimhen bei Neapel Meister geworden. Dann
in aber vor 3 Jahren schon, ne?
Ja, vor 3 Jahren. Nicht dieses Jahr,
nein,
nicht zu verwechseln. Osimhen vor 3 Jahren Meister geworden. Dann im Zuge dieser großen Transfergeschichten bei Neapel, ich glaube damals auch schon an Galatasaray verliehen worden.
Verliehen, genau.
Also da dann auch Fuß gefasst. Und jetzt ist der große Transfer perfekt für Victor Osimhen. Geht für 75 Millionen Euro zu Galatasaray Istanbul.
Was an sich ja ein Riesenbrett ist, weil die Türken, also die drei großen türkischen Vereine aus Istanbul, ja eigentlich immer so Auffangbecken für die, die dann so
als das,
Mitte ja. 30 dann nochmal ein bisschen Geld verdienen wollten, nochmal eine coole Stadt. Also ich sage noch, erinnere mich noch an genau Wesley Snyder, der dann gewechselt ist. Aber Kai, 75 Millionen für einen Istanbuler Club. Das ist irgendwie ist neu, ne?
Das ist definitiv neu. In der letzten Saison 30 Spiele gemacht, 26 Tore geschossen, 5 vorbereitet. Also auch keine so allzu schlechten Leistungsdaten für einen Stürmer. In der türkischen Liga weiß ich nicht, wie gut oder schlecht das tatsächlich ist, to be honest, weil da sind vielleicht auch andere Regeln. Warum kann Galatasaray Istanbul sowas machen? Wir haben auch immer wieder, und das ist auch ein Teil bei Galatasaray, beziehungsweise bei türkischen Clubs, Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş, kaufe Spieler, können aber nicht zahlen. So, wir haben das erlebt bei 96 mit ach, wie hieß er jetzt? Linksverteidiger.
Ja. Der dann nach Bremen gegangen ist.
Richtig, der jetzt dann zu Bremen gegangen ist und so weiter. Der wo tatsächlich diese 7,5, glaube ich.
Kühn, ne?
Derek Kühn. Danke. Wo tatsächlich die 7,5, glaube ich, waren es, auch erst angekommen waren, als er dann zu Bremen gegangen war. Also quasi Galatasaray sich einen Spieler gekauft hat, den sie nie bezahlt haben selber, sondern halt dann bezahlt haben durch das, was Werder bezahlt hat. Istanbul, Galatasaray Istanbul, hat eine große, große Trainingsfläche in Istanbul. So. Und die wollen die verkaufen.
Ah.
Und jetzt können die perspektivisch diese ganzen Transfers tun, weil sie die Trainingsflächen verkaufen für mehrere hundert Millionen.
Ja.
Und dann halt ein neues Trainingsgelände bauen müssen, okay. Aber für den Moment zumindest schon mal Gelder nicht haben, die sie schon mal ausgeben können.
Das ist gut.
Und also so kommt es zustande. Also ein
kleiner Buchungstrick, ja?
Richtig, genau. Die machen das so ein bisschen wie Schalke. Bei Schalke ist das Wertvollste das Stadion.
Ja.
Und für Galatasaray Istanbul ist es eben dieses Trainingsgelände in einem sehr beliebten Bereich in Istanbul, wie gesagt, alter Verein, altes Trainingsgelände, große Flächen dadurch, die jetzt veräußert werden sollen. Und da geht man jetzt schon mal so ein bisschen in Kredit bei den anderen, um eben solche Leute wie Victor Osimhen sich leisten zu können. Aber auch, und wie gesagt, die Mannschaft ja auch jetzt nicht so ganz unspektakulär aufgestellt.
Ja.
Also Leroy Sané spielt da jetzt nun auch seit dem paar Monaten. Victor Osimhen, Mauro Icardi, also so ein paar Leute sind schon dabei, neben sehr vielen Saniolo, so Nicolo Saniolo, auch kein so ganz unbekannter Name. Also so ein paar sind dabei, die bei dem ja, türkischen, ich glaube, Rekordmeister, ne?
Ich glaube, spielen. Gala ist auf jeden Fall der bessere der drei.
Ja, ja. Okay, also Galatasaray hat auch einen dieser Top 10. Genauso wie Real Madrid. Der Rest liegt entweder bei deinem Verein, Philipp.
Ja.
Mit Zubimendi und mit Gyökeres. Da haben wir aber auch schon drüber gesprochen,
glaube ich. Ja, und Eze haben wir auch geholt für 60 aufwärts.
Richtig, Eze, genau, für 69 3. Auch unter den Top 20, also wir wiederholen
uns,
da ist jetzt nochmal ein Dean Huijsen bei Real Madrid für 62 Millionen, was ich auch einen kranken Deal finde, der Typ ist 20, Innenverteidiger, wohl eine gute Saison bei Bournemouth gespielt, ist da damals aber auch für 20 Millionen hingewechselt und damals ist letztes Jahr gewesen. Heißt,
genau, der hat ein Jahr gespielt.
Eine gute Saison gehabt und mal eben den Preis verdreifacht.
Genau, der hat ja bei Juve gespielt.
Genau,
ist dann geliehen worden. Ist da bei Juve sozusagen durchgebrochen in die erste Mannschaft. Und dann meinte Juve so, ja, na, sorry, Brudi, bist irgendwie nicht gut genug. Wir kaufen dich einfach gerne mal nach Bournemouth.
Ja.
An die Südküste Englands. Dann hat er einfach eine richtig geile Saison gespielt mit seinen 19 Jahren und ist jetzt 20 und spielt bei Real Madrid.
Total spannend, was daraus wird aus Dean Huijsen. Kann ich mir vorstellen, dass das auch ein ewiges Talent bleibt. Nicht, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern weil ich auch nicht weiß, wie Real ihn jetzt einsetzt in der Verteidigung.
Der wird, ich sage dir, der wird Stamm bei Real. Der ist so gut, der wird mit Rüdiger wird der Stamm-Innenverteidiger werden.
Ja, gut.
Gehe ich von aus.
Mit 20 Jahren kann noch einiges passieren.
Ist ja, gespannt. Ist natürlich, klar, ne? Weißt du nie, aber die haben den geholt, damit er spielt.
Ja.
Eindeutig.
Was ebenfalls interessant ist, wenn man sich die Transfers anschaut. Also wir haben dann auch, wie eben schon gesagt, die Top-2-Transfers sind aus Liverpool gemacht, beziehungsweise Top-3-Transfers, wenn man es jetzt aktueller hält. Und auch der Einkauf von Florian Wirtz soll noch nicht der teuerste Einkauf der Saison gewesen sein bei Liverpool. Nee. Also die Besitzer vom FC Liverpool müssen in Geld noch mehr als der saudische Staatsfonds schwimmen.
Ja.
Wer in der Saison mal eben, ich glaube 400 Millionen, wie viel ist die Marke bei Liverpool? In
also ich hab hier nur das Delta. Das Delta sind 120.
Bisher.
Bis jetzt. Ne? Also vielleicht müssen wir kurz mal abschichten. Die haben ja richtig Kohle ausgegeben, ne, für Florian Wirtz und Ekitike und Frimpong. Also das allein schon irgendwie 300 Millionen.
Ja.
Haben allerdings auch für 70 Millionen Luis Diaz verkauft an die Bayern.
Ja.
Haben für 55 Millionen Darwin Núñez verkauft
an
Al-Hilal. Ne, von daher haben sie da auch wieder 120 eingenommen. Das heißt, Florian Wirtz hat sich da schon amortisiert. Dann haben sie noch ein, zwei andere Spieler verkauft. Von daher werden sie im Delta gar nicht so schlecht dastehen. Gut, die werden auch mit 300 Millionen in die Miesen gehen.
Die Transferausgaben werden dieses Jahr die 400, fast 500 Millionen
erreichen. Also die,
eine halbe Milliarde also Euro. Ja.
Heute wird Alexander Isak noch verpflichtet für 150 Millionen. Mhm. Da sind sich alle Experten einig. Und dann schwebt ja auch immer noch der Deal von Mark Gehi von Crystal Palace im Raum, der auch für roundabout 60 Millionen an den Fluss Mersey wechseln wird. Von daher werden die da richtig dick ins Minus gehen. Aber Kai, und das ist eben das Geile bei Liverpool, die haben im letzten Jahr nichts ausgegeben.
Ja.
Die haben, als Arne Slot übernommen hat, haben sie, glaube ich, Federico Chiesa für 14 Millionen gekauft und das war's. Mhm. Na, und haben natürlich eben
entsprechende Gelder jetzt
haben dann auch die da. Gelder sind natürlich Meister geworden, haben dadurch natürlich auch nochmal ordentlich Preisgeld abgeräumt. Und die werden das sich leisten können. Und das ist das Kranke eigentlich an der ganzen Liga.
Definitiv, die werden sich das leisten können. Auch ja, eine riesige Kritik auch von den Bayern-Verantwortlichen gekommen. Wir haben eben über Walter Maid gesprochen, dass man solche Spieler in der Bundesliga logischerweise nicht für diese Summen verpflichten kann oder möchte. Ob man das kann, weiß ich nicht, aber möchte eben nicht. Und das hatte Vincent Kompany ja auch gesagt, der Trainer des FC Bayern. Als er damals mit Burnley aufgestiegen ist, waren es eben als Aufsteiger 100 Millionen Euro TV-Gelder, die du bekommst. Wenn der HSV jetzt aufsteigt, kriegt er nicht 100 Millionen Euro für TV-Gelder.
Nicht ganz.
Heißt, wir reden über eine ganz andere finanzielle Dimension, die dann im internationalen Vergleich eben auch zu unfairen Verhältnissen führt. Aber und auch zu enormen Einnahmen, denn gucken wir uns die ersten Top 4 Spieler an, die da verkauft werden. Was haben die alle gleich, Philipp?
Die Top 4 Spieler? Florian also alle Wirtz, aus der Bundesliga.
Alle aus der Bundesliga. Mhm. Also in die Bundesliga fließen mal eben so 400 Millionen an Transfereinnahmen. Heißt, und das muss man ja auch dazu sagen, heißt, da geht ja auch enorm viel Geld über von der englischen Liga, halt originär nicht aus Fußballkreisen in Fußballkreise, also saudischer Staatsfonds oder private Investmentgruppen, die dann eben Gelder von außen in den Fußball investieren. Und diese Gelder von außen gehen, in dieser Saison zumindest, großteilig an Bundesliga-Clubs.
Ja, und was ich spannend finde, ist nicht nach Dortmund und nicht nach Bayern.
Nicht nach Dortmund, nicht nach Bayern, richtig. Keine Ausbildungsvereine, keine.
Gut, ich meine, Dortmund hat jetzt, glaube ich, 60 Millionen für Bino Gittens bekommen. Ja. Ne, aber das ist, musst du ein bisschen runterscrollen, Kai, das ist jetzt nicht ganz.
Nee, da muss ich weiter scrollen.
Da musst du weiter runterscrollen.
56 Millionen.
Ne, aber auch der FC Bayern nicht wirklich Geld eingenommen durch Transfers. Genau, also Stuttgart 90 Millionen für Wolte Made oder Wolte Made. Dann Frankfurt 95 für Ekitike, dann 125 Leverkusen für Wirtz und dann nochmal 60 Millionen für Frimpong, auch von Liverpool. Mhm. Ne? Also,
Und der RB Leipzig nicht zu vergessen. Also
genau,
Xavi Simons und Šeško.
Stimmt, Xavi Simons zu Tottenham gewechselt.
Das sind auch eben mal riesige Summen.
Also ist auch ein Karrierekiller, aber ist nur unser Thema jetzt.
Gut, aber das ist seine Entscheidung.
Ja.
Aber 65 und 76 Millionen für Leipzig. Also auch dieses Prinzip, wo Leipzig sehr, sehr viel Geld investiert hat in den letzten Jahren, glaube ich, in die Ausbildung, aber auch in die Infrastruktur und. Das zahlt sich jetzt aus, nicht weil das sportlich so gut läuft, sondern einfach, weil die Transfers gehen.
Ja.
Und weil die englische Liga so viel Geld hat wie nie zuvor und das auch ausgeben will. Und ja, das führt dann halt zu diesen absurden Summen. Und da, Philipp, kommen wir vielleicht weg von den, also für mich zumindest, wenn du noch spannende Transfers ja. hast, gerne, weg von den Transfers selber hin zu dem Gefrasendrescherei.
Ja.
Wenn ich jetzt mir so angucke, welche Summen für welche Spieler über die Theke gehen, heißt Woltemade 85 Millionen. Mhm. Jetzt ist, ich zitiere einen Sportdirektor von einem großen deutschen Verein, ist der wirklich 80 Millionen wert? So,
nein, natürlich,
wäre der 80 Millionen für Sie wert?
Nein, natürlich ist der nicht 80 Millionen wert. Das ist völlig overpaid.
Ja.
Das ist einfach so. Das ist natürlich auch das Problem der Premier League-Vereine und ich höre es natürlich auch aus meinen Kreisen beim FC Arsenal auch immer. Auch wir, klar finden wir es geil, wenn die Spieler kommen, ne? Also wenn du den Star hast, ne? Und der trägt dann die Kanone auf der Brust.
Aber es geht nicht mehr darum, einen effizienten Deal zu machen, ne?
Genau. Und genau das ist das Problem, weil am Ende ist es ja so, wenn du sagst, okay, ich will in der Premier League Meister werden.
Ja.
So, dann brauchst du halt eben jetzt, wenn du beispielsweise der FC Arsenal bist, weißt, okay, du brauchst Firepower, du brauchst einen neuen Mittelfeldspieler, weil der alte gegangen ist, und dann brauchst du noch was für die linke Seite.
Mhm.
So. Alle wissen aber, wir haben die Kohle. Das bedeutet, dass wenn du da anrufst und sagst, ja, ich finde euren Spieler total geil, sagst du ja, okay, holst den Taschenrechner raus, sagst, okay, 50 Millionen Marktwert, also rufen wir 60 Millionen auf.
Mhm.
Aber weil ich ja weiß,
dass du die Kohle
hast, fangen wir bei 80 an zu verhandeln. Ne, so.
Und das, der andere Verein, aber das ist das andere, der FC Bayern, und da kann man Max Eberl Vorwürfe machen oder nicht, der FC Bayern ist diesen Weg ja nicht mitgegangen. Heißt,
genau.
Mit den deutlichen Worten, der hat 3 Monate gut gespielt, der Kollege, der ist
ja.
für euch, zu euch, ja. ablösefrei gekommen
ja.
oder für eine kleine Summe von Bremen, die sich jetzt beispielsweise richtig in den Arsch beißen werden, andersrum. Und das ist der Punkt, dieses sich in den Arsch beißen im Sinne von, ich ärgere mich, dass wir den nicht so entwickeln konnten, macht ja überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Nick Woltemade hatte 3 gute, 4 gute Monate, wo er gespielt hat.
Ja.
So, das hätte er bei Bremen nie machen können.
Klar, er braucht natürlich auch bei Stuttgart dann die besseren Spieler,
exakt.
Damit er auch selber besser wird. Ne?
Genau,
klar,
er braucht auch im Zweifel ein bisschen das Glück des Vereins, das jetzt lief, auch
ja.
mit dem Pokalgewinn und.
Genau.
Also, das ist ja alles etwas, was dir hilft. Aber es geht nicht mehr darum, Spieler nachhaltig zu entwickeln und dann faire Preise dafür zu zahlen, sondern es geht darum, Potenziale mit sehr, sehr viel Geld auszustatten.
Ja.
Und im Zweifel auch, das ist ja eigentlich aus der Wirtschaft, du hast halt ein Risikokapital.
Genau.
Das kann richtig, richtig profitabel sein,
ja.
aber das kann auch richtig floppen. Und ich würde mal sagen, Nick Woltemade ist eines der teuersten Risikokapitale
ja.
im englischen beziehungsweise im internationalen Fußball gerade.
Total, weil das Ding ist ja, wie du ja richtig sagst, wenn du einfach mal das Oil Money dir wegdenkst
ja.
Und den saudischen Staatsfonds und du sagst, okay, wir haben hier einen Bundesligaspieler, der ist auch schon 23, ne? Also der ist jetzt kein 19-Jähriger, der jetzt seine erste Profisaison
nicht
hatte.
Nicht Dean Huijsen mit 20, nein.
Sondern der ist jetzt auch, ist 23,
ja.
hatte 3 gute, also wurde jetzt auch schon rumgereicht in der Bundesliga.
Ja,
ne?
Ja, aussortiert jetzt, und hier verliehen.
Ne?
Und
genau. Also ist
nie
jetzt,
durch den Durchbruch gehabt, ja.
Ist jetzt nicht so, dass der jetzt, ne, wie gesagt, mit 19 aus der A-Jugend kommt und jetzt alles rasiert.
Mhm.
So. Hatte 3 gute Monate. Ne? Gut, von mir aus vielleicht auch 3 sehr gute Monate. Aber normalerweise hat er dann einen Marktwert von, was ich, 20, 25. So, dann geht der vielleicht, wenn du gut verhandelst, für 40 Millionen zum FC Bayern.
Genau.
So, Problem ist natürlich, jetzt gibt es ja das Oil Money.
Mhm.
Und der FC Newcastle, wie du richtig sagst, hat einfach eine sehr teure Wette auf die Zukunft abgeschlossen.
Genau.
So, ne? Klar, sie verkaufen jetzt Isak für 150 Millionen. Ne, das heißt, die machen jetzt einen Gewinn von 60 Millionen aus dem Deal.
Ja.
Wer weiß, was die noch vorhaben jetzt am Deadline Day. Aber man muss auch sagen, die haben jetzt einen Spieler gekauft, von dem sie nicht wissen, ob der einschlägt in der Premier League, weil der hat ja gerade mal in der Bundesliga 3 gute Saisons gespielt.
Ja.
3 gute Monate gespielt.
Ja, ja, ja.
Ne, und von daher ist das natürlich ein riesengroßes Risiko, was der FC Newcastle da macht. Aber auf der anderen Seite, ja, so what?
Ja, genau, so what, weil es dich finanziell nicht ruinieren kann. Das ist aber der Infinity-Money-Glitch eigentlich.
Ja, genau.
Also, das musst du dich dann halt wirklich fragen, inwiefern kannst du, und da gebe ich Max Eberl vollkommen recht, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das sage, gebe ich ihm vollkommen recht, wie willst du da konkurrieren? Also wie willst du das anstellen? Der FC Bayern hat die Verordnung bekommen, jetzt Spieler zu leihen, keine mehr zu kaufen, weil die Gehalts- und die Transfersummen einfach viel zu horrend sind, als dass du das ehrlich betreiben kannst. Dass das auch keine Lösung ist, sehen wir jetzt.
Ja. Sind wir jetzt beim Bayern-Segment? Kann ich loslegen oder wollen wir noch seriös bleiben?
Naja, weiß ich nicht, wenn du noch alles auf deinem Zettel
hast. Ja, okay, pass auf. Dann ich habe noch... Die
5 Minuten Bayern haben wir sicherlich noch.
Gut, ich habe nämlich noch 2, 3 Sachen, die vielleicht ganz interessant sind. Und zwar, wenn wir über Oil Money sprechen, sind wir natürlich auch relativ schnell in Paris.
Ja.
Na? So, und Paris, muss ich sagen, richtig enttäuschend. Die haben ja nichts gemacht.
Mhm.
Total langweilig in Paris. Also das Einzige, was die gemacht haben, ist, die haben übrigens den Innenverteidiger-Kumpel von Dean Huijsen, von Bournemouth, den haben sie geholt. Ukrainer Ilya Zabani.
Ja.
Also auch, der hat auch richtig geballt.
Ja.
In einer abgelaufenen Premier League-Saison, was ich für 60 Millionen oder so haben sie den geholt.
Ja.
Oder 70. Und jetzt kommt der Hammer. Die haben Gigio Donnarumma einfach aufs Abstellgleis
gestellt.
Die haben einfach von, ich glaube, Lille Chevalier geholt, den Keeper. Der zockt jetzt einfach. Und Donnarumma ist jetzt einfach nicht mehr im Kader, weil Luis Enrique gesagt hat, ich will einen Keeper, der Fußball spielen kann.
Ja.
Ne, und das ist ja das große Manko von Donnarumma.
Ja.
Und die wollen einfach jetzt Donnarumma verkaufen.
Ich glaube, und da muss der FC Bayern jetzt mal ein bisschen aufmerksam sein.
So.
Liegt eine riesige Chance für den FC Bayern, dieses ganze Nübel und Rumgeeiere, was sie da gemacht haben, gerade zu ziehen.
Ja.
Indem man einmal dickes Geld in die Hand nimmt, Gianluigi Donnarumma.
Du brauchst doch noch nicht mal dickes Geld. Also ich sage dir,
50 Mille
reichen. Ich sage, 40, 50 Millionen reichen, weil PSG will den loswerden, die wollen den aus den Büchern raus haben.
Richtig, viel zu
die
teuer
die haben ja den neuen Keeper schon verpflichtet.
Genau.
So, das heißt, die machen den Deal auf jeden
oder
Fall.
Oder andere Testing.
Weil denen ist das Geld ja auch egal, den Parisern. Ja. Ne? So, und von daher, aber das Problem ist, Bayern wird es nicht tun.
Nee.
Weil wir haben jetzt schon Montag.
Ja.
Und deswegen, die paar Stunden reichen mit Sicherheit nicht.
Ich bin gespannt, wo er hingeht.
Bleiben. Man City will ja.
Ja, dann Ederson halt quasi
ersetzen. Ederson soll verliehen oder verkauft werden.
Mhm.
Also Paris, ganz interessant. Die haben sich eigentlich nicht verstärkt.
Nee.
Sondern das ist einfach nur punktuell eben gucken, wo haben wir noch ein Need. Gut,
Paris hat auch bald Weltfußballer in den eigenen Reihen mit dem Ballon d'Or ausgestattet.
Genau, von daher ist in Paris alles in Ordnung. Das haben sie letztes Jahr mit den Transfers klargezogen, dass die set sind. Und dann, Kai, müssen wir unbedingt noch über den FC Barcelona reden.
Ja.
Das haben wir ja letzte Woche ja schon angerissen.
So richtig, richtig viel haben die nicht gemacht.
Die haben gar nichts gemacht. Die haben
Marcus Rashford haben sie geliehen.
Genau. Kostet also nichts, nur ein bisschen Gehalt.
Ja.
Und dann haben sie ja noch den Keeper verpflichtet von Espanyol Barcelona.
Die haben gar nichts gemacht.
Ne? Oder nee, von Ernst Mallorca.
Ich glaube,
Espanyol Barcelona. Auf jeden Fall Juan Garcia. Wie gesagt, jetzt haben sie 4 Torhüter. Juan Garcia spielt. Ter Stegen nicht. Und jetzt, genau, das Witzige ist ja, sie haben ja Probleme mit der Kohle.
Hm.
Das heißt, sie haben jetzt Probleme, Marcus Rashford zu registrieren, weil sie ja jetzt den 4. Keeper registriert haben.
Scheiße.
Weil ne, also komplett, kompletter Bullshit.
Doof nur, dass du lange Verträge mit Marc André hast.
So, und jetzt ist es so, wollen sie ja für Fermin Lopez, den haben sie sozusagen sich ausgesucht bei sich, auf den sie verzichten können, offensiver Mittelfeldspieler, haben sie jetzt 90 Millionen aufgerufen. So, und das Witzige ist ja, das Ganze, was mit dem Oil Money ist, funktioniert jetzt bei FC Barcelona genau andersrum. Du weißt, die brauchen unbedingt Geld.
Ja.
Das heißt, du kannst sie auf jeden Fall drücken, weil du ganz genau weißt, die müssen bis heute, 24 Uhr oder sowas,
einen Spieler verkaufen.
Müssen die irgendwie die Bücher glatt ziehen, damit sie ihre Spieler registrieren können.
Ganz und das, ehrlich, ist das ist komplett, so amateurhaft,
komplett
was da
loco in Katalonien. Was da los ist. Also eigentlich müsste da Peter Zwegert mal vorbei mit dem Rotstift. Und trotzdem hält sich das Konzept. Also das ist ja seit 3, 4 Jahren hat der FC Barcelona diese Probleme.
Wir haben ja darüber auch in der letzten Folge gesprochen, dass der Frauenfußball darunter leidet, weil die Herren keine ausgeglichene Bilanz haben.
Ja, das ist eine absolute Schande, was da passiert, Kai. Und ansonsten bin ich soweit durch.
So sad, dass man zum FC Bayern
nochmal über den FC Bayern reden können, ja.
Ja, beim FC Bayern, wir haben es ja auch in den letzten Folgen, ihr habt es gemerkt, würde der Kollege Ewald tatsächlich mal in Hannover vorbeikommen. Wir hätten da 1, 2 Themen. Und ich muss auch sagen, gerechtfertigt, was da gerade läuft.
Ja.
Weil da einfach in den letzten Monaten so viel rumgehampelt wurde.
Ja.
Und so viele, also diese ganze öffentliche Transfergeschichte mit unserem neu gewonnenen Nick Woltemade, schlägt jetzt so ein bisschen karmamäßig back. dass der FC Bayern einfach niemanden findet, der dahin will. Also wir haben diese ganze Historie der verlorenen Stürmersuche, könnte man nochmal so schön in einem großen Chart irgendwo aufmalen.
Du, da kannst du eine endlos PowerPoint bauen,
genau. Ich erinnere mich daran, dass man Mathys Tel weggegeben hat nach Tottenham, der da auch, keine Frage, sicherlich auch sich wohlgefühlt hat und auch gespielt hat.
Da muss ich jetzt gleich direkt reinranten, weil das ist jetzt mein erstes Stichwort. Du hast mit Mathys Tel ein extrem gutes Nachwuchstalent.
Ja.
Gut, Problem ist halt, du hast Harry Kane, das heißt, Mathys Tel musste irgendwie gucken, dass der Spielminuten sammelt.
Ja.
Der kann aber auch auf dem Flügel spielen.
Mhm.
Also der ist wendig und schnell und der kann auch auf dem Flügel spielen. Kannst
du auch anders entwickeln, ja.
So, jetzt, Kai, ist es natürlich spannend. Du leihst den aus zu Tottenham in der letzten Saison, um Spielminuten zu kriegen.
Mhm.
So, jetzt will der weg und Tottenham sagt, okay, 35 Millionen, sagt der FC Bayern, ja, machen wir erstmal. So, jetzt stellt der FC Bayern fest, dass er weder dick besetzt ist bei den Flügelspielern.
Stellt der FC Bayern kurzfristig fest.
Ja, weil das mit Leroy Sané, dass der ja geht, weiß der erst seit einem halben Jahr, seit der Winterpause.
Ja, gut.
Na, so. Und dann denkst du so, ja, okay, Mathys Tel brauchen wir nicht, verkaufen wir. So, was stellt der FC Bayern letzte Woche fest? Oh, wir brauchen Backup für Harry Kane.
Mhm.
Also ist ja nicht so, dass sie Mathys Tel einfach hätten behalten können.
Ja.
Weil der kann ja auch linker Flügel spielen.
Thomas Müller wechselt auch weg in der Saison, wo du kaum Leute
hast. Du hast einen Mathys Tel, den kannst du linker Flügel spielen lassen. Ne?
Ja.
Da holen sie aber lieber Luis Diaz für 70 Millionen, der nächste Sadio Mané wird für den FC Bayern.
Den sie gekauft haben, ne?
Den sie für 70 Millionen gekauft haben. Mathys Tel hatten sie ja for free schon, ne?
Ja, ja, genau. Marek Thielmann hätten sie auch noch. Aber das ist eine andere Position.
Drama Jackson.
Ja.
Jackson Martinez. So. Auf einmal, sie brauchen einen Stürmer. So, wo kriegen wir jetzt eine Woche vorher einen guten Stürmer her? So, vor allen Dingen die Frage ist ja, sie holen dann Jackson Martinez. Wo spielt denn der eigentlich?
Wer ist Jackson Martinez?
Der Stürmer von Chelsea, den sie holen wollen.
Ach ja, ja.
So, also wird dann Harry Kane immer ausgewechselt in der 60.
Du meinst Nicholas Jackson.
Nicholas Jackson, oh Gott, sorry.
Ja,
Nicholas Jackson.
Ja, so, ja, klar.
Ne? Also, was willst du mit einem zweiten Harry Kane, der noch nicht mal so gut ist wie Harry Kane?
24 Jahre jung, also entsprechend auch noch eine Perspektive. Problem ist nur...
aber der ist Stoßstürmer. Der ist Harry Kane, nur nicht so gut wie Harry Kane.
Ja.
Also, kompletter Blödsinn, den zu holen. So, dann verletzt sich ein Stürmer bei Chelsea jetzt am Samstag.
Ja.
Liam Delap. Und dann stellt Chelsea fest, wait a minute. So.
Guck mal, die machen genau das, was der FC Bayern nicht konnte.
Ne, so, jetzt haben sie aber, witzigerweise, jetzt haben sie Maguyu zurückgeholt, den sie ausgeliehen haben.
Mhm.
Und verkaufen trotzdem nicht Nicholas Jackson an den FC Bayern.
Verkaufen wollten sie sowieso nicht.
So, genau, es ging so.
Es ging, und das ist ja das Irre an der ganzen Kiste, es geht ja nicht mehr ums Kaufen, weil der FC Bayern sagt, Konto, irgendwie Geld, weiß ich nicht. Wir wollen diesen ganzen irren Transferwahnsinn nicht mitmachen, was ich sogar signe, so was ich verstehe und auch unterschreibe. Was wir wollen Spieler leihen. Wir haben die, und das ist auch etwas, und das merkst du auch, dass der FC Bayern auch Max Eberl und die Führungsriege da wieder miteinander im Clinch liegen, weil Eberl als Sportdirektor sagt natürlich, ich will Spieler kaufen.
Ja.
Ich will nicht Spieler leihen, weil ich will einen Verein langfristig entwickeln und nicht für eine Saison.
Und so, und Kai, ich meine, wie weit ist es mit dem FC Bayern gekommen, dass die jetzt Spieler leihen? Also du leihst einen Spieler für ein Jahr und dann hast du das gleiche Problem in der nächsten Saison.
Wo ich erstmal kein Problem drin sehe, wenn du in der nächsten Saison tatsächlich eine Perspektive hast, auch Spieler wieder zu finden für etwas. Das siehe Thomas Müller. Du hättest Thomas Müller nicht verkaufen müssen. Du hättest Thomas Müller einen Einjahresvertrag geben können.
Genau.
Dann hättest du eine Problematik im Mittelfeld aufgelöst, die du jetzt hast. So, auch mit
hättest du Nicholas Jackson, das ist das Jackson-Drama jetzt nicht gehabt, ne?
So, du hättest immer noch jemanden gehabt, der auch mal vorne eine Butze schießt, der auch gefährlich ist, der aber im Mittelfeld veranlagt ist. Der auch eine hängende Spitze spielen kann.
Genau.
Anyway, so, aber also du merkst, dass die Verantwortlichen beim FC Bayern dort Max Eberl einen Riegel irgendwo vorgeschoben haben, der jetzt ins Knapsen kommt, der, und das ist das Ding, aber bisher auch keinen richtig smarten Deal gemacht hat.
Nee.
Also die Deals, die Max Eberl gemacht hat, Palinja für 55 Millionen, jetzt wieder weg.
Ja.
Den Deal hat er gemacht.
Genau. Dann auch verliehen, ne? Das heißt, der ist nächstes Jahr wieder da.
Der kommt wieder zu dem Verein, wo er überhaupt gar keine Perspektive hat.
Genau.
So, dann hast du die Bundesliga-internen Deals, Jonathan Tah gekauft, Tom Bischoff gekauft.
Ablösefrei. Tah ist ja, ablösefrei. Genau, der hat nur wieder 2 Millionen gekostet wegen Club-WM, ne? Wegen früher, wegen Priority Boarding.
Ja, genau.
Aber ansonsten for free.
Und Tom Bischoff hast du trotzdem gekauft für 20 Mille, glaube ich. Der ist auch nicht ablösefrei, meine ich.
Nee, ich glaube, der hat auch was gekostet.
Genau. Der hat was gekostet. Der hat aber auch überhaupt keine Perspektive beim FC Bayern. Also du müsstest den auch entwickeln, so auf der Position. Dafür hast du, und das hatte spannenderweise der Bundestrainer auch gesagt, Julian Nagelsmann, zu den Spielern, die beim FC Bayern stehen. Pavlovic beispielsweise hat 35% Einsatzzeiten.
Ja.
Lamine Yamal spielt 100% seiner Spiele.
Mhm.
Wie willst du dann als Pavlovic tatsächlich dein Talent auch mal in tatsächliches Können ummünzen? Ist ein anderes Thema, es spielt aber auch mit rein in diese ganze Transferpolitik.
Gut, das ist dann das Problem von Vincent Kompany, ne?
Richtig.
wie er das Team dann sortiert. Ne?
Vollkommen, das ist keine Transferproblematik. Die Transferproblematik beginnt dann, wenn Nicolas Jackson nicht kommt, für 15 Millionen Euro Leihgebühr plus 65 Millionen Euro Kaufoption, die du nie im Leben ziehen wirst.
Ja.
Du wirst nie im Leben 80 Millionen für Nicolas Jackson ausgeben, der jetzt auf einmal da ist. So.
Naja, wobei Kai, also die Frage ist ja, okay, angenommen, das klappt mit dem Laien.
Ja.
So, und dann stehst du in einer, angenommen, der performt so, wie du willst, weil du es irgendwie hinkriegst, dass er und Kane spielen.
Okay.
So, der macht halt seine 15 Tore, weil er ja hinter Kane irgendwie ist. Und du denkst, okay, ist ein Geiler. So, gehst du dann los und sagst, okay, pass auf, Nicolas Jackson, 80 Millionen machen wir jetzt, weil wir jetzt entschieden haben, dass wir Harry Kane loswerden wollen.
Ja, aber für einen Harry Kane, und das ist das Ding, das ist das, was wir auch gesagt haben, du hättest einen Harry Kane im Zweifel Ende dieser Saison abgeben.
Also ich hätte gesagt, hättest du nicht kaufen dürfen, aber ja.
Gut, okay.
Ja.
Ende dieser Saison musst du ihn abgeben,
damit
du überhaupt noch irgendwo einen Transfergewinn erzielst. Den gibst du ab, den gibst du ab im Zweifel wieder zurück nach England.
Ja, aber für den kriegst du dann nur noch 30. Der ist dann 34.
Kriegst du noch ein bisschen was.
Ja.
So. Oder du gibst den ab, aber ich glaube, so schätze ich Harry Kane nicht ein, dass er das braucht, gibst ihn in die Wüste ab für 50, 60. So. Weil als da, keine Ahnung.
Ich glaube, Wüste macht er nicht, so. Nee, aber Wüste anyway, macht er nicht, so, dann kriegst du
auch kriegst du ein bisschen Kohle, aber die wird dir nie im Leben einen gleichwertigen Spieler finanzieren.
Natürlich nicht.
Heißt, jetzt bist du so verzweifelt und du merkst richtig, wie bei der Trainersuche beim FC Bayern, ist das gleiche jetzt mit der Stürmersuche.
Ja.
Jetzt fragen sie den Kollegen, der Bayer Leverkusen im UEFA Cup-Finale abgeschossen hat. Lukman, oder wie er hieß?
Ja, Ademola Lukman, ja.
Ja, so.
Ist jetzt auch schon 27.
Der ist auch 27, gut, das ist noch nicht so alt, also ist gutes Fußballeralter, du hast die Erfahrung mitgenommen und so weiter, hast auch mal Titel gewonnen, spielt auch immer noch bei Atalanta Bergamo.
Ja.
Und ist aber auch 75 Millionen wert.
Ne, was heißt 75 Millionen wert?
Wert, Marktwert,
also
anderer Marktwert, aber 75 Millionen gehandelt.
Also du musst 70 Millionen für den bezahlen.
Ja.
Ne, so, aber das Problem Ademola Lukman ist einfach, der ist irgendwas zwischen Flügel und Stürmer.
Hm.
Ne? Also der ist kein Harry Kane-Profil, sondern ist eher so
was beim FC Bayern dann auf der Position
so gut wäre. So ein Wuseler. Also den kannst du auch auf den linken Flügel stellen. So, aber da hast du für 70 Millionen schon Luis Diaz gekauft.
Ja. Bräuchte es für den rechten Flügel werden. Ne?
So, gut, rechts spielt ja Olise.
Gut, okay.
Ne? So, und dann hast du auf First der 10 dann, auf der 10 Musiala, wenn er denn fit ist. So.
Ist jetzt also im ersten Moment auch keine so schlechte Frontline.
Nee, das ist absolut akzeptabel, was der FC Bayern da hat. Aber
die Perspektive aber ist halt nicht da, ne?
Genau, also der Einzige, der Perspektive hat, ist Musiala und Olise. Und zu Olise kann ich dir jetzt schon sagen, dass der FC Liverpool den nächstes Jahr holen wird.
Ja.
Weil der FC Liverpool hat Michael Olise als Ersatz für Mo Salah ausgemacht.
Ja, genau.
So, das heißt, wenn der FC Liverpool irgendwann entscheidet, dass Mo Salah zu alt ist, was dieses oder nächstes Jahr passieren wird.
Und der geht definitiv in die Wüste.
Und der, da sehe ich, also ne, ich meine, der kommt, der ist ja Ägypter, also da kann er auch ein paar Länder weiter in Saudi-Arabien spielen.
Genau,
also das,
Verortung
das,
ist ja ne, nicht so das Problem.
Das ist auch völlig in Ordnung, wenn du von dem Kontinent kommst oder beziehungsweise aus der Gegend da kommst. Ja, aber der FC Bayern, also der FC Liverpool wird ja wieder 100 bis 120 Millionen aufrufen.
Hm.
So, und dann wird Bayern schwach werden.
Die müssen den dann auch verkaufen, so. Weil es finanziell, und da sind wir wieder bei dem Geldfluss Premier League zu Bundesliga, ne?
Genau. Aber das heißt ja, dass Bayern ja jetzt schon wen braucht oder zumindest eine Option haben muss, wer denn dann für Olise übernimmt, wenn er geht. Oder beziehungsweise wer dann für Gnabry irgendwie nachrückt, weil Gnabry ist jetzt auch schon 29 oder 30. Ja. Ne? In 2 Jahren ist Luis Diaz 30. Ne? Also das ist, also ich kann diese Deals alle nicht nachvollziehen, die da getätigt worden sind. Und da muss ich.
Das geht weiter, ne? Also
da muss ich mir beim FC Bayern wirklich die Frage stellen, was oder wen scouten die eigentlich? Ne? Also
ja.
Und wo. Wo sehen die ihre Zukunft und welche Spieler wollen die holen zum Entwickeln? Ne? Also ich meine zum Beispiel, mein Lieblingsspieler in der Debatte ist ja mal Rayan Cherki. Mhm. Wir haben in der letzten Woche drüber gesprochen, Rayan Cherki hat vor 4 oder 5 Jahren die UEFA Youth League aufgemischt. So. Das heißt, der ist bekannt, also international bekannt. Also ich kann dir ganz, ganz genau sagen, dass unsere Hörer da draußen und ich auch den bei FIFA öfter mal geholt haben.
Ja.
Ne, weil jeder wusste, dass das ein Baller wird.
Ja.
So, jetzt frage ich mich, warum hat Bayern den nicht einfach letztes Jahr gekauft?
Ja, Dortmund also, hat es ja dieses Jahr probiert.
Ja gut, wenn City anruft, gehst du zu City, ne? Das heißt, der Zug war abgefahren.
Ja.
So, aber ich kann den doch, also das ist Olympique Lyon.
Ja, ja.
So, also ich kann auch bei Olympique Lyon anrufen, da einen Geldkoffer aufmachen, dann wären die auch schwach, zumal die auch immer bei der anderen Insolvenz vorbeischrammen.
Naja, eben genau.
Ne, also ich muss doch als FC Bayern in der Lage sein, letztes oder vorletztes Jahr einen Rayan Cherki zu holen.
Ja.
Ne? Und so geht das Ganze geht weiter, genau wie Malik Tillman. So, der spielt jetzt bei Leverkusen. Stell dir mal vor, der macht 15 Assists und was ich 8 Tore.
Ja. Dann ist so. Der auch in einer halben Saison wieder so. Unsummen wert.
Ja, genau. Dann würde ich gerne nochmal die FC Bayern-Verantwortlichen zu Malik Tillman hören.
Ja. Ja, aber das Problem beim FC Bayern ist ja, um das Segment vielleicht, den Bayern-Rant auch nochmal kurz zu halten. Das Problem beim FC Bayern ist, es ist kein Ausbildungsverein. Und anders als Dortmund das vielleicht noch jahrelang war,
ja.
Mit Dembélé, mit Haaland, mit Sancho, mit Bellingham.
Wobei Dortmund es ja schafft, so klug einzukaufen,
ja.
Dass diese Spieler dann richtig geil und teuer werden.
Genau,
Und selbst das schafft der FC Bayern nicht.
Nee, genau, aber der FC Bayern ist auch nicht darauf aus, und das ist ja halt diese Anspruchshaltung, ist nicht darauf aus, Spieler auszubilden, um dann teuer weiter zu verkaufen. Für den deutschen Markt sowieso nicht,
ja.
Weil der deutsche Markt ist der FC Bayern das Nonplusultra, was Preise angeht, also an Marktwert.
Ja, aber sie kaufen ja noch nicht mal im deutschen Markt geile Spieler.
Genau, ja, der FC Bayern hat das Problem, der deutsche Markt hat das hergegeben, bis vor wenigen Jahren zu kaufen. Die spanische Liga hat das zum Teil auch ergänzt. Also ich denke an den teuersten Transfer des FC Bayern, damals Javi Martinez, der für 40 Millionen gekommen ist oder so, was eine Unsumme war zu der Zeit, 2014, 15.
Ich weiß noch, als irgendwie 3 oder 4 Jahre davor, als sie Franck Ribéry für 25 geholt haben.
Ja.
Und dann irgendwie, glaube ich, dann nochmal für 40 Arjen Robben 2 Jahre später.
Ja.
Wo dann, oder 35 von Real.
Ja.
Als dann alle komplett so, wissen die, was sie tun?
Ja, ja.
So, ne? Und haben die gerade ihre Zukunft verkauft und so. Also absoluter Wahnsinn. Und mittlerweile machen sie halt einen Notdeal für 70 mit Luis Diaz.
Ja.
Also das ist, der Markt ist schon Wahnsinn.
Ja, so, deswegen, also das eine. Der deutsche Markt gibt es nicht mehr so her, dass du das tust. Du müsstest als FC Bayern jetzt in ein geisteskrankes Scouting gehen. So, und das Problem mit einem geisteskranken Scouting ist, du würdest dir Spieler ziehen, und das ist halt der große Unterschied, du müsstest diese Spieler auch dann lange halten bei dir. Siehe Lamine Yamal. Lamine Yamal hat kein Interesse wegzugehen, weil der FC Barcelona groß genug ist, als dass du da bliebest. Ja. Der geht weg, wenn er sagt, ich habe jetzt hier alles gesehen und ich möchte nochmal was anderes sehen. Aber der geht nicht weg, weil es unerfolgreichen Fußball gibt.
Definitiv
und beim FC Bayern, und das ist der Punkt, ist es A, qualitativ nicht konstant genug, du gewinnst nicht, also 13 Jahre in Folge, keine Frage, ja, großer Verein, keine Frage, alles gut. Aber international bist du nicht so konkurrenzfähig, als dass du das, als dass du jetzt gerade aktuell wieder um Champions League-Finals spielst.
Naja, alle 10 Jahre mal, ne?
Es ist nicht so groß genug, dass du in der Bundesliga alles wegradierst und die Bundesliga ist vielleicht auch nicht attraktiv genug, als dass du tatsächlich dann als Spieler dahin gehst, sodass, wenn du einen Spieler ausbildest, der jung ist, der im Zweifel nicht beim FC Bayern bleiben will. Und dann wirst du mit 120 Millionen Angeboten auch einfach noch bombardiert, heißt, du wirst schwach und verkaufst die, und dann wird der FC Bayern zum Ausbildungsverein.
Ja, aber weißt du, Kai, was der Trick wäre? Der Trick wäre, du sagst, okay, wir haben jetzt Harry Kane für 4 Jahre.
Ja.
Das heißt, Harry Kane hat noch 2 Jahre Vertrag.
Ja.
Dann sagst du zu Harry Kane, pass auf, alles schön und gut, aber wir verlängern deinen Vertrag nicht nach 4 Jahren.
Ja.
So, dann gehst du zum FSV Mainz 05 und sagst, pass auf, hier habt ihr 40 Millionen für Johnny Burkhardt. Die 40 Millionen nehmt ihr schon mal. Dafür spielt er noch 2 Jahre bei euch zur Leihe.
Ja.
Und wenn Harry Kane dann bei uns weg ist, hat Johnny Burkhardt noch 2 Jahre Bundesliga mit 68 Spielen. Ist mittlerweile ein echter Baller geworden in der Bundesliga, dann mit Mitte 20. So, und dann haben wir das Problem nämlich gelöst. Wir haben einen Harry Kane-Ersatz, der auch 30 Butzen macht in der Bundesliga.
Du meinst die Chelsea-Variante
für 40 Millionen. Ne? So, genau.
Spieler kaufen, jung und dann weiter leihen an die Vereine, bis die vernünftig sind und dann zum Verein dazu nehmen.
Er hat bei Philipp Lahm ja auch, glaube ich, nicht ganz ungut geklappt.
Ja.
Ne? Und das vermisse ich so ein bisschen bei Bayern. Also ich sehe einfach, dass das Zukunftskonzept für die nächsten 2 Jahre, ne? Das heißt dann, heißt mittelfristige Finanzplanung in der Wirtschaft.
Genau.
Ne? Also du hast laufenden Kosten für dieses Jahr, aber du guckst schon mal so, okay, ja, wie wollen wir in zwei, 3 Jahren dastehen?
Ja.
Ne? So, und da sehe ich einfach das Konzept beim FC Bayern nicht. Weil ich meine, das Geld ist ja da. Du geh doch einfach durch die Bundesliga, durch die U21 und guck mal, was ist da los. Ne? Oder hier Nelson Weiper von Mainz. Ja. Gut, der hat jetzt ein bisschen mentale Probleme. Da hat der Agent, sind die ein bisschen aneinander geraten beim FSV Mainz 05. Aber guck doch einfach mal auch mal international, ne? Was da vielleicht so los ist, kauft die Spieler für 10, 15 Millionen, leihe sie 2 Jahre aus.
Ja.
Ich meine, vor allem, wir reden ja auch dann über Joe Kimmich.
Ja, ne? Klar.
Der ist mittlerweile auch schon 30.
Ja, das ist krass.
Ne? Also, gut, da hast du vielleicht Pavlovic, aber leih doch Pavlovic aus nach Mainz oder nach Freiburg, wo er garantiert spielt.
Ja.
Ne? So, dann hast du Palinha
auf der Bank. Ja, oder auch Paul Wanner. Du verkaufst jetzt wieder an Paul Wanner, anstatt den nochmal wieder, also der ist schon lange verliehen gewesen, keine Frage.
Verleih den doch nochmal.
Verleih den doch an ein konkurrenzfähiges Team mal. Also, die das haben ein Interesse dran.
Wahnsinn.
Wenn du den an ein international spielendes Team verleihst, auch international, musst du ja nicht in Deutschland
verleihen. Ja, wie wär's denn mit Freiburg oder Mainz? Die spielen international.
Ja, genau. Die würden so einen Spieler auch nehmen, schätze ich. Aber ja, am Ende, wie gesagt, ich glaube, der FC Bayern ist da gerade ein bisschen headless durch die Gegend. Ja, wird dann Max Eberl wird im Zweifel durch den internationalen Markt ausgebremst und die fehlenden Möglichkeiten des FC Bayern oder die fehlende Wille des FC Bayern da mitzuspielen. Und das müssen wir uns dann vielleicht mal in den nächsten Jahren angucken. Wie sich so diese gesamte Struktur entwickelt, wo kommen die Champions-League-Sieger her und wie viele Millionen wurden in den letzten 10 Jahren in diesem Fußball dann ausgegeben beim Champions-League-Sieger. Bei Paris Saint-Germain kann ich es dir sagen, das sind Unsummen.
Ja.
Bei Man City kann ich es dir auch sagen,
noch größere Unsummen.
Und die Champions-League-Sieger von morgen werden Newcastle United, Liverpool, Arsenal.
Ja, hoffentlich. Aber klar.
Und jetzt sind wir mal ganz hart.
Natürlich.
Das sind gekaufte, über die letzten 10 Jahre gekaufte und entwickelte Siege.
Ja, natürlich. Also und ich meine, guck dir doch Manchester City an.
Naja,
also,
klar, sage ich ja.
So, das ist das.
Volles Mad.
So, und Paris war ja auch nur Projekt Champions League, ne?
Natürlich.
So, und am Ende, natürlich, du kannst die Erfolge natürlich nicht kaufen.
Nicht immediately, nee.
So geht's natürlich nicht. Aber es ist natürlich schon so, wenn du dir die besten Spieler kaufst und die dann irgendwann harmonieren und du kaufst dann jedes Jahr noch einen guten dazu.
Und hast im Zweifel dann auch irgendwann mal Glück mit dem Trainer, dass er das richtige Spielkonzept hat.
Dann werden die irgendwann gewinnen.
Das genau, wenn du immer wieder an der Lotterie teilnehmen kannst und nicht irgendwann gucken musst, kann ich mir noch ein Los kaufen, werde ich irgendwann auch irgendwann mal was gewinnen. Wenn ich beim Lotto hingehe und mir Millionen Scheine kaufe, mit unterschiedlichen Nummern, irgendwas werde ich gewinnen.
Ja, natürlich.
Und das kann halt nicht jeder. Und andersrum, und da muss man jetzt halt drauf hoffen, dass Fußball, und da sind wir, glaube ich, am schönen Ende für diese Folge angekommen, 90 Minuten lang gespielt wird.
So.
Und da kann ich so viele schöne, teure Spieler auf dem Platz stehen haben, wie ich will. Wenn ich dann das Money von denen kassiert habe für meine Leistungsträger, ich aber kein Team habe, dann kann es halt auch mal sein, dass du zwar für Florian Wirtz 120 ausgegeben hast bei Liverpool, aber vielleicht einfach noch nicht die Mannschaftskonstellation zusammengefügt hast, so wie du das brauchst, um dann zum Schluss auch mal gegen Leverkusen in der Champions League zu verlieren. Kann passieren, muss nicht passieren, kann passieren. Und damit, glaube ich, machen wir das Segment dazu. Ne?
Lass uns zumachen.
Philipp, das hat Spaß gemacht.
Ja.
Das war eine interessante Diskussion gerade zum Ende raus, die wir jetzt noch mal eine Woche länger durch die Bank tragen müssen. Ich bin nächste Woche im Urlaub.
Oh.
Heißt,
hast du dir aber auch verdient, Kai?
Ja, ich arbeite dran, mir das zu verdienen.
Ja.
Heißt, ihr hört uns erst wieder in 2 Wochen, dann aber wieder pünktlich zum Montag, wenn wir wieder aufnehmen, also am 15. Hört wieder rein. Dann geht's weiter hier mit Phrasensport. Ich werde auch im Urlaub natürlich Fußball weiter begleiten. Philipp wird sich akribisch Notizen machen über den Deadline Day, was jetzt noch läuft. 150. Ja, Isak ist auch schon wieder hilarious, aber passt gut in die Zeit. Und wir bleiben natürlich auch bei 96 dran und sind gespannt, ob wir in zwei oder in, einem, ja, in über einer Woche sagen können, fünf Spiele, fünf Siege.
So wollen wir das sehen. Und Kai, ich wünsche dir natürlich einen schönen Urlaub.
Dankeschön.
Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
Bis in zwei Wochen, Philipp.
Bis dahin. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot four times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.